Ein ganz herzliches Hallo und herzlich willkommen zur 149. Folge des Runner's World Podcasts. Schön, dass ihr reinhört und um wen es heute geht, habt ihr wahrscheinlich schon im Titel der Folge gelesen. Max Rahm, ein aufstrebender Star der Laufszene, hat in diesem Jahr den Wings for Life World Run gewonnen und in unserer August-Ausgabe wird er der Titelheld sein, sowie der Protagonist in einer umfangreichen Home-Story. Jetzt habt ihr es euch wahrscheinlich schon ganz richtig gedacht. Ganz genau. Und das hier ist eben der passende Podcast dazu. Meine Kollegin Hannah Lindemann hat Max zu Hause besucht und die beiden haben eben auch einen Podcast aufgenommen. Und den gibt es jetzt hier sogar schon, bevor das Heft erschienen ist. Da müsst ihr nämlich noch bis zum 16. Juli warten. Naja gut, so lange ist das auch nicht mehr hin. Aber den Podcast als kleine Vorschau gibt es eben schon jetzt. Und mit dem Gespräch geht's auch jetzt direkt los. Ganz viel Spaß dabei.
Hallo, lieber Max.
Hallo.
Schön, dass wir hier sein dürfen, beziehungsweise, dass ich hier sein darf.
Ja,
wir sitzen hier jetzt in deiner Küche, in deiner Wohnung in der Nähe von Kaiserslautern und wollen eine Runde quatschen. Man kann ja sagen, wir waren gerade schon den ganzen Tag, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, unterwegs.
Ja.
Haben Fotos von dir gemacht und auch schon ein bisschen gequatscht. Wir haben dich schon ein bisschen hin und her gescheucht.
Ja, aber war auf jeden Fall schon mal ein spannender Tag bis jetzt. Hat Spaß gemacht.
Du bist tapfer und machst jetzt auch noch einen Podcast mit uns. Und wenn man hier in deiner Wohnung hochkommt, man muss hier in den ersten Stock, dann sieht man relativ unübersehbar so ein großes blaues Süßigkeitenherz. Ich weiß gar nicht, wie nennt man die?
Lebkuchenherz?
Ein Lebkuchenherz,
ja,
natürlich.
Lebkuchenherz.
In bayerischem Stil. Und ich denke, damit können wir vielleicht starten. Da ist dein Name jetzt natürlich mal nochmal überall noch mehr aufgeploppt. Denn du hast vor 2 Wochen jetzt fast, anderthalb. Den Wings for Life Run in München gewonnen. Und du bist nicht nur erster deutscher Mann dort gewesen, sondern auch 5. Mann im internationalen Ranking mit einer Distanz von 65,3 Kilometern. Und erstmal dazu noch herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank, danke.
Du hast gerade schon gesagt, die Beine sind jetzt so langsam wieder.
Ja, die Beine fühlen sich so langsam wieder okay an, sage ich mal. Jetzt heute Morgen in der Laufeinheit merkt man es dann doch noch so ein bisschen, wo dann so, ja, ich sag mal, die ersten 20 Minuten fühlen sich immer gut an und dann auf einmal merkt man so, oh ja, man hat doch was gemacht vor 10 Tagen. Ja, hier und da sind noch ein paar kleine Wehwehchen, aber so langsam kommt man wieder in den normalen Rhythmus.
Und ich habe im Vorfeld oder hinterher hattest du es, glaube ich, auch nochmal geschrieben auf deinem Social-Media-Kanälen gelesen, dass du damit nicht unbedingt gerechnet hättest.
Nee, also überhaupt nicht damit gerechnet. Es war mir so ein bisschen ganz witzig war auch, mein Trainer hat mir vorgeschrieben, so, ich hatte ihn gefragt, ja, was denkst du denn, was ich laufen kann, weil das für mich ja totales Neuland war, erstmal überhaupt so in die Ultradistanz, deswegen wussten wir gar nicht, oder ich nicht, was kann ich erwarten, auch so von meinem Körper. Und er meinte noch so, ja, wir erwarten jetzt mal gar nichts, wir nehmen das als Learning sozusagen, schau mal, was wir draus für Lehren ziehen können. Ja, und dann nahm das ganze Rennen so seinen Lauf. Im Endeffekt waren es dann 65 Kilometer. Gerechnet habe ich eher mit so, ja, 55 vielleicht Maximum. Ja.
Willst du vielleicht nochmal beschreiben, wie das Rennen so für dich verlaufen ist? Weil du hattest dich dann ja schon relativ früh dann doch irgendwie vorne.
Also wir waren vorher, ich kannte schon Florian Leuschmann und David Schöner auch. Dann haben wir es vorher so ein bisschen getroffen. Und die beiden kannten ja auch schon die Strecke. Die Strecke war ja für mich auch Neuland. Und die ist halt auch bis Kilometer 40, kann man sagen, relativ flach. Und dann wird es in München auch relativ hügelig hinten raus nochmal. Und dann meint er schon so, ja, wir müssen bis dorthin, also bis Kilometer 40 schon schauen, dass wir unter dem 340er Pace laufen. Und ich dachte schon so, ja, okay, ob ich dann noch viel weiterkomme, schauen wir mal. Ja, aber dann sind wir das Ganze auch angelaufen. Und ich habe mich auch morgens, muss ich sagen, ehrlich gesagt nicht wirklich gut gefühlt. Nach dem Warm-up habe ich noch zu meinem Papa so gesagt, boah, ich weiß nicht, ob das jetzt heute hier ein langer Lauf wird oder ob das relativ schnell vorbei ist, die Reise. Aber dann rennt man ja erstmal so ein bisschen durch den Olympiapark und dann sind da noch relativ viele Leute und da ist man erstmal so ein bisschen abgelenkt auch mit den Gedanken und dann auf einmal, ja, fühlt sich eigentlich doch ganz gut an auf einmal. Und dann ist es ganz gut gerollt, muss ich sagen. Und irgendwann kam dann aber Flo auf die Idee, er musste mal attackieren. Das war dann schon so bei Kilometer 30, wo ich dachte so, boah, das ist schon noch echt früh. Und dann habe ich ihn auch so ein bisschen, also mehr oder weniger alle ziehen lassen. Und da haben wir wieder eingeholt, dann hat David attackiert, dann hat Flo wieder attackiert. Es war also so von 30 bis 35 war es total, ein total hektisches Rennen. Ich habe dann auch noch meine Verpflegung verloren, so lauter so Sachen. Und dann in dem ganzen Trubel und auf einmal, ja, schaue ich mich dann um. Flo war dann vorne raus weg und dann gucke ich so, ja, hä, wo sind denn jetzt auf einmal alle Leute hin? Und dann war ich alleine mit zwei anderen noch und dann war ich schon auf Platz 4 und dann dachte ich so, ja, okay, gut, die anderen wissen vielleicht, was sie machen, die kommen schon gleich wieder. Aber da hat sich das nach und nach ausgedünnt. Auf einmal war ich auf Platz 3 und dann kam von hinten niemand und kam niemand und dann haben wir Flo wieder eingeholt und dann war ich auf Platz 2 und dann bei Kilometer 45 kam nochmal eine Verpflegungsstelle und der Mitläufer von mir ist dann dort stehen geblieben, um sein Becher Wasser zu trinken und Verpflegung aufzunehmen. Ich habe halt, wir durften Eigenverpflegung abgeben, die vorne, und dann, ich habe meine Flasche geschnappt und bin weitergerannt. Und dann kam so ein Bergabstück und ich habe es mal ein bisschen laufen lassen. Auf einmal habe ich gemerkt, oh, die Lücke geht auf. Und damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet, dass ich auf einmal vorne bin. Und ich konnte es auch, ich habe es auch lange nicht geglaubt, so wirklich. Ich dachte immer so, ja, okay, jetzt bist du mal vorne, aber die anderen sind halt wesentlich erfahrener, die kommen schon gleich wieder oder du wirst 100 pro jetzt hochgehen irgendwann. Und ja, so eigentlich so mit allen 5 Kilometern kam dann so ein bisschen mehr Hoffnung auf, okay, ja, vielleicht kann es doch was werden. Und dann irgendwo so bei 55 dachte ich, okay, vielleicht Podest kann heute möglich sein. Und dann auf einmal kommst du 60 vorbei und dann so 62 und dann bei 64 habe ich dann ist erstmal gefragt, so, ja, wer ist denn noch im Rennen so? Und dann haben sie, ja, Flo ist noch hinter dir. Der ist aber auch noch nicht eingeholt. Und ich so, boah, 64. Und an dem Punkt dachte ich schon so, jetzt könnte es auch langsam mal vorbei sein. Also da wurde es dann schon echt lang. Ja, aber dann habe ich mich dann irgendwann nochmal, als ich das Kilometer 65 Schild sah, nochmal umgetreten. Dann sah ich schon das Catcher-Car kommen. Und dann wusste ich, okay, Flo ist jetzt auch nicht mehr hinter mir. Und das war so der erste Moment, wo ich dann so, krass, du hast wirklich geschafft. Also du bist jetzt wirklich als Erster oder bist so mehr oder weniger Last Man Standing hier und hast es dann gewonnen. Und dann ging der ganze Rummel mehr oder weniger los, ja.
Mhm. Du warst sofort umringt von
den Leuten. Ja, also das Auto überholt einen dann. Dann schnaufen wir 2-3 Mal durch und dann geht's schon los. Und dann kommen 5 Kameramänner angerannt und dann kriegst du dieses Lebkuchenherz umgehängt, das Schild, wo deine Kilometerzahl draufsteht und dann, ja, hier ein Interview und dann guckt man noch in die Kamera, dann machst du noch auf Englisch und machst mal hier noch und dann müssen wir uns da noch hinstellen. Ah, jetzt kommt noch die erste Frau, jetzt machen wir hier noch Fotos und dann ging das Ganze los. Ich glaube, wir haben da noch eine Stunde an dem, man steht da ja dann mitten in der Pampa so mehr oder weniger irgendwo, weil man rennt ja aus München raus und dann eigentlich so von Ort zu Ort, ist ja, also da ist nichts außenrum und da haben wir da noch so eine Stunde gestanden und dann wurde man zurückgefahren wieder in Olympiapark.
Ich glaube, viele hatten dich auch nicht ganz auf der Karte, ne? Du wurdest ja auch noch, als du in führender Position warst, verwechselt im Stream,
lang,
oder?
Ja, ich wurde lang verwechselt, genau.
Mit einem italienischer?
Italienisch oder rumänischer Läufer, weil der Adidas-Läufer, der mit mir gelaufen ist, es war aus Rumänien und ich glaube, mit dem haben sie mich lange Zeit verwechselt. Ja, ich habe mich da so ein bisschen als Underdog reingesneakt, sage ich mal so. Also Flo hatte schon vor den Tagen vorher immer gesagt, hier, das ist mein Geheimfavorit, weil wir haben es vorher einmal getroffen, auch zum Lauf. Ich habe mir noch so ein paar Tipps von ihm abgeholt. Und ich sehe immer so, Flo, come on, laber doch nicht. Also das ist so, ja, aber im Endeffekt hat er recht. Also das war auch vielleicht so ein bisschen mein Vorteil, weil ich einfach ein bisschen befreiter laufen konnte. Ich hatte halt den Druck nicht, wie jetzt zum Beispiel David oder auch die anderen, wo halt so auch eine ganz andere Medienpräsenz um die drumherum ist, schon die Tage vorher. Wo dann einfach nochmal so indirekt so ein Druck schon aufgebaut ist in dir. Den hatte ich halt nicht und deswegen konnte ich eigentlich ganz befreit laufen und auch vielleicht ganz gut, weil ich einfach nicht wusste, was auf mich zukommt. War das so ein bisschen vielleicht auch das Geheimrezept dann am Schluss.
Mhm. Aber das Tempo hast du ja gehalten, obwohl du gemerkt hast, du bist jetzt schon so jenseits deiner eigentlich angepeilten.
Ja, das hatte ich auch überhaupt nicht erwartet. Also ich dachte dann irgendwann, okay, irgendwann kommt so wie beim Marathon der Mann mit dem Hammer. Also der kam wirklich überhaupt nicht. Wir sind bei, ich weiß noch ganz gut, bei Marathon sind wir so bei 2 Stunden 32 durchgegangen. Und dann 50 Kilometer hatte ich auch noch unter dem 3,40er Schnitt. Und dann dachte ich so, ja, komisch. Also ich hatte immer so, ja, wann kommt denn jetzt der Einbruch? Wann kommt der denn jetzt? Und der kam und kam nicht. Und war total überraschend. Also hätte ich auch nicht erwartet, dass mein Körper auch mit dem Training, das ich vorher gemacht hatte, dann so eine Performance abliefern kann.
Wie hast du vorher trainiert?
Also ich habe relativ viel, mache ich noch auf dem Fahrrad nebenher. Und ich sag mal, mein längster Lauf war, meine Longruns waren so klassisch, vielleicht so maximal 25 Kilometer. Und ich habe halt einmal 4 Wochen vorher einen Marathonwettkampf gemacht. Und das war eigentlich so das Längste. Und ansonsten nur 25 Kilometer als längste Einheit und eben noch relativ viel Rad dazu. Aber das war's.
Diese 65 Kilometer sind jetzt schon was Besonderes für dich von der Distanz einfach gewesen. Du orientierst dich da ja im Moment so ein bisschen um oder bist ja da jetzt schon seit einer Weile an dabei, einen etwas anderen Weg einzuschlagen. Aber bevor wir dazu kommen, kannst du vielleicht einmal kurz erzählen, wie du überhaupt zum Laufen gekommen bist, wo da deine Laufgeschichte eigentlich losgegangen ist.
Ja, können wir gerne machen. Also klassisch wie hier bei uns im kleinen Dorf. Es gibt nicht so viele Leichtathletikvereine, also war ich so als Kind nie wirklich in Kontakt so mit Jugendleichtathletik und sonst was. Und ja, was macht man als Junge auf dem Dorf? Man spielt dann halt Fußball. Habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht, aber irgendwann hat mir das auch nicht mehr so wirklich Spaß gemacht. Mir hat auch das Talent einfach dazu gefehlt, sag ich mal. Aber meine Eltern sind schon immer gelaufen, mein Bruder ist relativ viel gelaufen. Ich war dann immer so, ja, auch mal auf so Volksläufen mit dabei. Aber es war wirklich so, gereizt hat mich das nicht wirklich. Aber jedes Mal, wenn ich dann gesagt habe, Mama, ich habe keine Lust zu laufen, und ich habe dann nur zugeschaut, und dachte ich so hin, dass so, oh, ich wäre irgendwie doch gern gelaufen. Und dann hat man so nach und nach, macht man mal mehr mit, und dann nimmt das ja einem so auch so ein bisschen die Nervosität beim Laufen. Und dann habe ich gemerkt, ja cool, wenn du eigentlich an dir arbeitest, dann wirst du besser. Und dann habe ich eigentlich so den Gefallen daran gefunden, mich selbst zu verbessern. Also dass ich sehe, ich kann, wenn ich die Arbeit reinstecke, einfach mich verbessern. Und so richtig habe ich dann eigentlich angefangen, so mit 16, 17, wo ich dann auch mal also auf die Bahn gegangen bin, Intervalle gemacht habe und so weiter und so fort. Und dann so nach und nach hat man sich da so reingesteigert. Und wenn ich zurückgucke, fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Strudel. Man wird da so reingesogen und wirklich raus kommt man immer. Und dann, ja, jetzt sind wir hier gelandet.
Du meintest vorhin, hast du einmal kurz erzählt, dass du auch am Anfang eigentlich super, super viel auf dem Laufband gelaufen bist oder da auch so ein bisschen so mit dem richtigen Training mal so gestartet bist?
Ja, also da habe ich so das erste Mal so die Liebe fürs die langen Distanzen entdeckt. Also ich habe schon immer gemerkt, dass mir so je länger die Trainingseinheiten sind, das hat mir einfach viel mehr Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, auf einmal so bei kurzen Intervallen, da waren alle anderen immer schneller wie ich, aber je länger es wurde, dann hat sich das irgendwann so gekippt und das hat mir schon immer Spaß gemacht. Aber man hat ja dann doch immer so das Gefühl, oder man kriegt so übergestülpt, ja, du, so jung kannst du nicht so lange Sachen machen, du musst erst mal auf die Bahn gehen, musst mal 3000 Meter rennen oder vielleicht sogar noch kürzer und so weiter. Hat mir aber nie wirklich so die Freude gemacht wie das lange Laufen. Und dann war während Corona, gab es so eine Möglichkeit über quasi so Laufbandeinheiten und über so eine Plattform so eine Art Vorbereitung für einen Berlin-Marathon zu gewinnen. Und das habe ich dann, ich hatte damals so gedacht, ja, da wirst du eh nicht ausgewählt, also musst du auch nie einen Marathon laufen. Letztendlich wurde ich dann ausgewählt und dann habe ich es auch gemacht und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und genau, in der Zeit bin ich wirklich richtig viel auf dem Laufband gelaufen und mache ich jetzt auch immer noch, also auch gerne mal 35 Kilometer auf dem Laufband oder so.
Und für deinen ersten Marathon hast du ja auch schon direkt eine ziemlich stramme Zeit.
Ja, ich habe mir eigentlich vorgenommen, so, ja, was wäre denn so eine coole Zeit, um sein Debüt zu laufen? Und da hatte ich gedacht, ja, unter 2:30, das wäre schon so ein Träumchen für den Ersten. Ich war dann auch echt fit, muss ich sagen. Aber dann hat das Wetter damals leider in Berlin nicht mitgespielt, 2:21. Und dann war es echt warm. Also wir hatten am Start schon irgendwie 18 Grad und dann hinten raus 24. Es war einfach viel zu warm. Und dann habe ich leider Krämpfe bekommen. Dann waren es 2:32. Und was mich dabei so ein bisschen beeindruckt hat, war, ich war dann schon im ersten Moment enttäuscht, aber dann hat sich das ganz schnell so umgewandelt, so, oh cool, ich will nichts machen, ich will jetzt nochmal ran. Und bei den Bahnwettkämpfen war das immer so, wenn du deine Zeit verpasst hast, hatte ich nie so dann das Brennen immer gesagt, okay, ich probiere es jetzt nochmal zum nächsten, sondern eher so ein bisschen eine Hemmschwelle dann. Das hatte ich dann beim Marathon gar nicht. Und deswegen bin ich dann dort auch geblieben letztendlich.
Mhm. Und inzwischen ist deine Marathon-Bestzeit?
2:23 gewesen. Ja, genau.
Und genau, du bist dann die kürzeren Mitteldistanzen quasi erstmal viel gelaufen, warst hier in der Tischler-Ausbildung nach der Schule oder Schreiner, wie man ja hier im Süden sagt.
Ja, sagt man Schreiner, genau.
Und dann bist du in die USA.
Genau, gegangen. Das war dann eigentlich auch so ein bisschen, immer mit dem Hinblick auf Marathon auch, weil ich bin dann das Jahr drauf dann meine Bestzeit gelaufen, nochmal im Marathon. Und dann war so der Step so, okay, was kannst du jetzt machen, um nochmal den nächsten Schritt zu gehen, was eben heißt, dann unter 2 Stunden 20 zu laufen. Und ich hatte in der Zeit einen sehr guten Freund von mir kennengelernt, den Simon Stützel, der auch mit Scholarbook quasi Leuten von hier hilft, ein Sportstipendium in den USA zu kommen. Und der hatte mich danach angesprochen, ey, hast du nicht mal überlegt, in die USA zu gehen, um dich zu verbessern, weil ich trainiere halt hier fast alles alleine und da hast du halt eine Gruppe und auch mega cool. Ich wusste erst nicht so, weil es schon ein mega Step ist, auf einmal hier so aus dem kleinen Dorf und dann in die USA zu gehen und ich wusste erst nicht so. Und es war dann Oktober 22 und dann habe ich so nach 3 Wochen gesagt, okay Simon, wir gehen das Ganze an. Und dann bin ich im November in die USA geflogen, habe mir 4 Unis angeschaut, habe mir dann eine ausgewählt. Genau, und dann war ich ab Januar 23 in den USA und habe dann dort wieder Bahn trainiert. Weil ich sag mal, College-Ball ist halt das Längste, was du machst, 10.000 Meter auf der Bahn. Straße und sowas gibt es da gar nicht. Und da war ich jetzt bis dieses Jahr im Januar, genau.
Wie hast du denn die Unis ausgewählt? Es gibt ja unfassbar viele Möglichkeiten.
Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten. Es ist auch gar nicht so einfach, das selbst zu machen. Deswegen war ich da unglaublich dankbar, dass Simon eben auch diese Dienstleistung anbietet, weil ich wüsste gar nicht, wie ich sowas angehen sollte. Und wie du sagst, es gibt ja unzählige Universitäten. Aber die Jungs haben mir dann quasi geschaut, okay, die wissen dann zum Beispiel auch, welcher Coach passt zu dir, welche Uni passt zu deiner, man lernt sich dann ja auch so ein bisschen kennen und dann hat er gesagt, hey, schau mal, das sind so, ich weiß nicht, waren so 7, 8 Unis, schau dir die doch mal an, so übers Internet. Man hat dann auch schon vorher Telefongespräche oder Videocalls mit den Trainern von dort und dann habe ich quasi das nochmal so runtergebrochen, so 4. Aber ich wusste einfach für mich, das ist ein mega Step und eigentlich im Hinterkopf hatte ich ja, ich will da 4 Jahre bleiben. Von daher wollte ich mir sicher sein, dass ich die Uni auswähle, wo ich dann halt wirklich auch bleiben will. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich fliege da jetzt hin und schaue mir die an, weil dann weiß man auch nochmal, wie ist das Team vor Ort, weil man ist halt wirklich 24/7 mit dem Team mehr oder weniger zusammen. Und da war es mir einfach wichtig, dass das auch menschlich passt und ist halt über Videocalls dann doch immer ein bisschen schwierig, das rauszufinden. Und dann hat die Uni, wo ich letztendlich gelandet bin, in Kenosha, das war dann einfach so perfect match. Und da habe ich gesagt, ja, die ist es.
Ist ja auch was anderes, als wenn man ein Auslandssemester macht und nach einem halben Jahr wieder.
Ja, genau. Also du bist halt wirklich mehr oder weniger dann von, meistens war das so 2. Januarwoche rübergeflogen. Und dann ist man erstmal in den USA bis Anfang Juni ungefähr, dann hat man halt diese Summer Break, da kannst du entweder bleibst in den USA oder ich bin dann halt meistens zurückgeflogen und dann bist du nochmal von Mitte August bis Anfang Mitte Dezember wieder in den USA und dann hast du Winter Break und dann geht das Ganze nochmal von vorne los.
Und wie hast du so dieses typisch amerikanische College-Training so erlebt? Also man macht da ja meistens dann so die Cross-Country
Season. Genau, also man hat so 3 Saisons im Prinzip. Im Winter ist es halt Indoor, das heißt, es ist dann maximal bis 3.000 Meter in der Halle auf der Bahn und dann wechselt es, da hat man so eine kleine Break von so 4 Wochen, dann wechselt das Ganze in die Outdoor-Saison, wie bei uns auch klassisch Outdoor-Leichtathletik, also bis 10.000 Meter dann und dann nach der Summer-Break, wenn man dann zurückkommt, dann ist quasi diese klassische Cross-Country-Season, die man auch kennt, also wo dann wirklich 400 Mann an der Startlinie stehen, Startschuss und alles. Rennt los, sozusagen, ja.
Also eigentlich waren es ja dann eher so die Distanzen, die dich nicht so in erster Linie gelockt haben, oder?
Genau, das waren nicht so die Distanzen, die mich in erster Linie so gelockt haben, aber ich wusste auch, okay, um den nächsten Step zu gehen, oder sag ich mal so, damals war ich so, den nächsten Step für unter 2,20 zu laufen, musst du einfach deine 10-Kilometer-Zeit verbessern, deine 5.000-Meter-Zeit und da war der logische Schritt, okay, hier ist es extrem schwer, alleine das zu schaffen. Und in den USA, man muss halt einfach sagen, die Trainingsbedingungen sind ein Traum. Und die Experience ist auch ein Traum. Also man hat zum Beispiel, wir haben eine 200 Meter Indoorbahn an der Uni. Das heißt, egal was für ein Wetter ist, ich kann immer meine Einheiten machen. Du hast immer eine Trainingsgruppe von 10, 15 Mann da stehen für deine lockeren Läufe, für deine Tempoläufe. Du hast einen eigenen Krafttrainer. Das heißt, wir haben zum Beispiel 2-mal zwei bis dreimal die Woche Krafttraining gehabt von der Stunde, wo halt jemand dabei steht und dir wirklich jede Übung zeigt und dich verbessert und hier speziell auf dich zugeschnitten sozusagen. Du hast auch Physiotherapeuten, das heißt, ich konnte, wenn ich jetzt gemerkt habe, oh, ich habe hier irgendwie ein Wehchen oder hier ist ein bisschen verspannt, ich konnte ihm eine Message schreiben, wann ist der nächste Termin frei, das entweder war es direkt am gleichen Tag noch oder dann am nächsten Tag spätestens, und das konntest du dann halt mehr oder weniger, wenn du willst, 7-mal die Woche zum Physiotherapeuten gehen. Also die Bedingungen sind schon ein Traum, aber wie du sagst, letztendlich, was dann auch der ausschlaggebende Punkt war, warum ich dann nach einem Jahr, es reicht mir jetzt in den USA, war dann wirklich so, dieses reine Tracklaufen war nicht so das, wofür ich brenne. Das, was mich dann im Endeffekt auch ausgebrannt hat so ein bisschen, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt hier einen Schlussstrich ziehen und eher so meiner Leidenschaft wieder folgen, weshalb ich dann jetzt wieder bei den langen Sachen gelandet bin, wie Traillauf und Ultralauf.
Und wo bist du denn so auf den Trail gestoßen? Bei den USA war es dann ja eher nicht, wenn man jetzt Cross-Country mal nicht dazu zählt, natürlich.
Ja gut, Cross-Country ist dort ja auch nicht vergleichbar mit dem Cross-Country, was wir in Deutschland kennen. Also dort rennt man, je nachdem, wo man ist, so in den Staaten, aber klassisch auch mal auf Golfplätzen. Also das ist dann oftmals auch mehr vergleichbar mit einem Straßenlauf bei uns. Also man rennt dann wirklich auch zum Teil mit den Carbon-Schuhen von heute. Und es ist halt einfach total festes Gras, wo man läuft. Von daher, da gibt es auch nichts, wo man wie bei uns über so Hindernisse springt. Das ist da eigentlich nicht die Regel. Genau, aber das war so die Saison und dann, ja, dann habe ich aber gesagt, ja, das ist alles cool, aber es ist wirklich nicht so das, wo mein Herz für schlägt.
Und die Trails hast du dann in,
genau,
in
und
den
dann,
Semesterferien,
ja,
in den Breaks?
Ja, es war so, also, okay, was dann auch noch dazu kam, so der ausschlaggebende Punkt war, du bist halt für die Frühjahrsmarathons bist du immer nicht da, das heißt, du verpasst die ganzen Frühjahrsmarathons, für die Herbstmarathons bist du auch nicht da, weil dann ist Cross-Country-Season in den USA. Das heißt, du verpasst eigentlich alle Marathonsaison und über den Sommer gibt es eigentlich nicht viel Marathons. Aber ich war dann hier über die Summer und dachte so, ja, irgendwas, du hast schon Lust, irgendwas Langes zu machen, dann melde dich doch einfach mal beim Trail-Off an. Und da war wirklich so der Gedanke, du meldest dich da an, mehr für die Experience. Ich bin auch wirklich, bin dann damals den Zugspitz-Ultra-Trail gelaufen, die 45-Kilometer-Distanz. Und ich bin da hingesagt, ja gut, ich renne das jetzt mit. Und wenn ich dann irgendwie nicht mehr kann, dann setze ich mich halt 10 Minuten hin und dann renne ich weiter. Also ich war da mit null Anspruch rangegangen. Aber mir hat es dann so viel Spaß gemacht. Und mir hat dann auch auf einmal gezeigt, da war das dann schon wieder so, Leute haben gesagt, ja, also wenn du da mitrennst, dann rennst du erst mal vorne weg, wenn es flach ist und nur nicht so steil. Ich so, ja, nein, nie im Leben. Aber dann war das genauso und dann war ich auf einmal vorne und ich bin über den höchsten Punkt noch zusammengegangen mit dem dann, der damals gewonnen hatte, und habe dann eigentlich nur gemerkt, okay, eigentlich nur im Downhill haben die mich abgehängt, aber mir hat das so viel Spaß gemacht. Und dann, als ich dann so ausgebrannt war von den USA, dann habe ich gedacht, was hat dir so im letzten Jahr wirklich Spaß gemacht? Und das war dann der Trail und dann habe ich gesagt, ja, dann mach doch das. Und das war so der ausschlaggebende Punkt oder so auch das eine Rennen, wo für mich so gesagt hat, okay, das ist vielleicht deine Leidenschaft, dann verfolg die.
Du bist ja auch immerhin dann direkt Zweiter.
Genau, ja, auch total unerwartet. Also das war echt, das hat mich dann vielleicht auch so bestätigt, wenn man einfach das macht, worauf man Lust hat und nicht das, wo man denkt, man müsste es machen, um besser zu werden, dann kommt die Leistung auch oftmals wesentlich einfacher und, also jetzt nicht von alleine, aber es fällt ihm einfach, man gibt dann nochmal die 5% mehr, die man dann anders, wenn man nicht so Lust darauf hat, die eben dann nicht gibt.
Mhm. Aber in den USA hast du dann ja dann auch schon wiederum so die Infrastruktur wieder ein bisschen zurückgelassen, die man da...
Ja, das war, also dem traue ich jetzt auch schon noch so ein bisschen her, weil, also man darf das ja falsch verstehen, die Experience ist unglaublich und ich kann das auch echt nur jedem empfehlen. Jemand, der sagt, ey, Bahnlauf ist total mein Ding, ist das ein Traum dort drüben. Und das ist die Infrastruktur, hatten wir jetzt auch unterhalten, das ist wirklich so... Ja, Trainingsgruppe, das, was du halt hier nicht hast, oder auch die Rundumbetreuung, das ist schon so ein Bonus, wo du denkst, boah, das war schon echt richtig gut da drüben.
Und jetzt liegt der Fokus voll auf Trail.
Jetzt liegt der Fokus voll auf Trail, genau, mit dem Ziel, letztendlich dann beim UTMB und beim Western States Run zu laufen. Das Ganze haben wir jetzt mal vor, zusammen mit meinem Trainer, das so Jahr für Jahr aufzubauen. War es ja auch total logisch. Ich komme da jetzt in meine erste Trail-Saison, dass ich nicht gleich 100 Meilen rennen kann. Ich merke jetzt schon, dass mir nach 65 Kilometer so die Knochen und alles so ein bisschen wehtun. Von daher, genau, werde ich dieses Jahr so ein bisschen Golden Trail Series laufen. Das heißt, die Strecken sind so bis maximal so 35 Kilometer. Einfach so als Einstieg in die ganze Trail-Szene und auch einfach mal so, ja, Rennen zu laufen, zu sehen, okay, hier dran muss ich noch arbeiten und da vielleicht noch ein bisschen. Und dann das so peu à peu zu steigern, dass wir nächstes Jahr vielleicht mal so auf die 50 bis 80 Kilometer Kategorie gehen und dann mal den ersten 100er machen und dann vielleicht in 3 Jahren dann den ersten 100 Meiler zu laufen.
Was sind denn so zum Beispiel so deine Learnings, die du bisher gemacht hast, wenn du jetzt so vergleichst, okay, früher Mitteldistanz und jetzt Trail versuchen, mehr Kilometer zu machen. Was waren da bisher so die Herausforderungen oder wo du gemerkt hast oder wo du vielleicht dann auch noch schon besser geworden bist, was du jetzt
Was ich unglaublich gemerkt habe, ist, du musst halt einfach, je mehr Zeit du auf den Trails verbringst, desto besser wirst du. Gerade im Downhill-Bereich. Damals habe ich schon, also beim Zugspiel, ich habe halt 4 Minuten nur im Downhill verloren. Und das ist halt einfach, weil du nicht sicher bist. Aber das ist wie mit allem, je öfter du auf die Trails gehst, desto sicherer wirst du. Auch so Sachen, da habe ich mir vorher keine Gedanken gemacht, wo ich jetzt erst einmal bei nassen Verhältnissen so wirklich auch bergunter mal so laufen gelassen habe. Und dann denkst du, ja, okay, wie weit kann ich denn überhaupt meinen Schuh ans Limit bringen, bevor der dann anfängt wegzurutschen und so Sachen. Das sind halt einfach Sachen, die muss man sich erarbeiten und dran arbeiten. Die andere Sache ist so, man rennt halt viel mehr nach seinem Gefühl. Also die Pace spielt da eigentlich eher eine untergeordnete Rolle. Und das muss ich sagen, das kommt mir unheimlich zugute, weil wenn ich auch zurückgucke, alle Marathons, wo ich im Endeffekt nicht stur meine Paces abgearbeitet habe, waren wesentlich besser, wo ich mich auch einfach nach meinem Gefühl leiten lassen habe. Und das sind so die 2 größten Learnings, die wir haben. Und jetzt schauen wir mal, dass wir dieses Jahr noch mehr haben, dass wir dann mit einem guten Fahrplan nächstes Jahr angreifen können.
Du sagst ja schon wir.
Ja.
Du hast da mit deinem Trainer auf jeden Fall schon den Masterplan.
Ja, genau. Ich sage immer wir, weil ich finde gerade so in so Regionen, wenn man sich so leistet, weil es ist immer ein Team. Also auch da zählt jetzt nicht nur mein Trainer dazu, auch meine Familie und sonst was, alle Leute, die dich irgendwie unterstützen, weil ich finde, sowas komplett alleine zu machen, ist super schwierig und die tragen genauso, ist zum Beispiel auch am Volk von Wings for Life Run teil, wie ich selbst, also ohne die wäre das sicher nicht möglich gewesen. Zum Beispiel mein Papa ist extra mit nach München gefahren, hat sich hier im Geschäft freigeschaufelt, dass er mitkommen konnte. Und ja, meinem Trainer auch, also dem vertraue ich da 100% und wir haben da zusammen so einen Fahrplan. Wir lernen zusammen und gehen den Weg zusammen und das macht dann auch einfach mehr Spaß. Man weiß, man hat so ein Team, kann sich austauschen und die stehen hinter einem.
Dein Papa hat vorhin auch erzählt, dass er diese Verwechslung quasi aufgedeckt hat.
Ja, ich habe es ja während dem Rennen gar nicht so mitbekommen, weil so viel bekommt man da dann nicht mit. Man rennt da vorne, da ist vor einem das Kameramotorrad. Und dann fahren meistens noch 2 Leute von dem Orga-Team mit auf einem Fahrrad, die auch die Kilometer durchgeben, wo du gerade immer bist, für das Live-Tracking und noch Autos. Aber dann, ja, die haben 5-mal nachgefragt, ja, welche Startnummer hast du denn? Und wie ist denn dein Name nochmal? Und da ich so, hä, okay, wie fragen die so oft? Also eigentlich, wenn die die Startnummer eingeben müssten, die ja meinen Namen sehen. Aber ich habe mir da in dem Moment keinen Gedanke drüber gemacht. Und dann hat mir aber danach mein Papa gesagt, dass sie mich verwechselt haben. Gut, ist mir jetzt in dem Moment auch nicht so wichtig. Aber genau, der hat das dann denen gesagt und die waren dann auch echt dankbar, dass es jemand gesagt hat und dass ich es dann richtig stellen konnte. Aber auch total nett. Sebastian Kienle hatte ja den Livestream kommentiert in München und der hat mir dann auch direkt danach 2 Sprachnachrichten geschickt und 2000-mal entschuldigt, dass ich so lange den falschen Namen gesagt haben und so. Und also,
ja. Ja, er hat es wahrscheinlich auch durchgegeben bekommen, oder?
Und ja, also der hat es auch gesagt, also sie bekommen das von dieser globalen Medienzentrale einfach durchgegeben, weil das ist, weil sie kennen ja auch nicht alle Leute und gerade wie mich, jemand, der in dieser Szene überhaupt noch nicht aufgetaucht ist, also du kennst die Leute ja nicht, von daher, ich nehme das auch keinem böse, ich sehe das auch überhaupt nicht schlimm. Ist eine schöne Geschichte, die man erzählen kann.
Dein Papa war dabei, hat mitgefiebert,
genau. Auf jeden Fall.
Genau, und seit du jetzt aus den USA wieder da bist, Fokus auf Trail und jetzt bist du erstmal wieder hier im Heimatdorf und trainierst hier, studierst noch weiter nebenbei und arbeitest hier noch im Familienbetrieb weiter mit, also auch viel, was du unter einen Hut.
Ja, also ich bin ja jetzt gerade so ein bisschen auf dem Sprung, also ich sag mal so Profi-Light, nenne ich es jetzt mal so immer ganz gern. Also ich bin jetzt noch kein Vollprofi, aber so die ersten Schritte sind gemacht für den Weg dahin jetzt. Aber man muss auch einfach so ehrlich sein, mit Laufen wird man sein Geld nicht verdienen können. Das sind vielleicht nur ein Mini-Mini-Prozentsatz, der wirklich davon 100% leben kann. Und deswegen arbeite ich jetzt noch 2 Tage im Familienbetrieb mit, einfach um ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Und es macht ja auch Spaß noch dazu. Und genau, habe jetzt wieder mein Studium quasi angefangen im Bereich Marketing, weil das auch so das Ziel ist, wo ich später mich ganz gern sehe, da drin zu arbeiten. Und ich finde es eigentlich auch ganz cool, wenn man neben dem ganzen Laufen und Trainieren, dass man einfach mal, hey, ich gehe jetzt arbeiten und dann denke ich jetzt halt mal 6 Stunden überhaupt nicht über Laufen nach. Also es ist einfach so ein bisschen Abwechslung reinzubringen.
Und in Sachen Studium, beziehungsweise wo du dich jetzt so beruflich nochmal neu umorientierst, bist du ja auch schon im sportlichen Bereich unterwegs.
Genau, ja, das ist eigentlich auch wieder so ein witziger Zufall. Als ich zurückkam aus den USA, habe ich mir halt einen Trainer gesucht, bin dann an Sebastian Zeller gekommen, jetzt Rösler. Und er hatte zu dem Zeitpunkt auch eine neue Trainingssoftware entwickelt, hat die rausgebracht. Und ja, er meinte dann auch irgendwie, hey, du studierst so Marketing, hast du nicht mal Lust, einfach so ein bisschen bei uns mehr oder weniger als Praktikum reinzuschnuppern? Ich so, ja klar, warum nicht? Interessiert mich, macht Spaß, ist im Sportkosmos. Und ja, da bin ich hier zusammen jetzt mit dem, der quasi so Marketing und Customer Relation und sowas alles macht, zusammen, helfe ihm da ein bisschen aus. Und es macht mega viel Spaß, da auch so eine aufstrebende neue Software im Laufbereich oder allgemein im Ausdauersportbereich da dabei zu sein, da auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken.
Und wie sieht hier, wenn du zu Hause bist, so eine Trainingswoche für dich aus?
Also ganz klassisch ist bei mir, Montag ist Ruhetag. Da mache ich nur so ein bisschen Stabi-Training. Und das war auch, da hat Sebastian auch überhaupt nicht mit sich diskutieren lassen, weil ich am Anfang auch so, hey, kann ich nicht irgendwie so nächstes eine halbe Stunde laufen oder so? Weil ich bin schon so, wenn ich mich einen Tag nicht bewege, ich werde total unruhig. Und er so meint so, nee, einen Tag machen wir gar nichts. Dann lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Ich so, okay, gut. Und dann Dienstag, wie jetzt heute auch, mache ich klassisch morgens meistens irgendein Intervalltraining und nachmittags nochmal so, also keine harten, aber so Fat-Max-Bereich auf dem Rad um Intervalle. Mittwochs ist dann meistens wieder ein bisschen ruhiger. Donnerstags ist dann meistens auch nochmal ruhig, aber ein bisschen länger. Und gern auch nochmal dann auf dem Radintervalle nachmittags. Freitags ist dann klassisch nochmal wie Dienstag auch, 2x Intervalle. Samstag, das Wochenende ist dann meistens mehr vom Umfang. Da bin ich dann meistens schon pro Tag so 4 Stunden unterwegs. Also da meistens auch nochmal eine längere Laufeinheit, irgendwie so 1,5 Stunden, dann nochmal 2,5 Stunden Rad und ist am Sonntag dann klassisch der Longrun und dann auch nochmal ein bisschen länger auf dem Rad unterwegs.
Also ordentliche Umfänge, die da jetzt langsam.
Ja, es sind ordentliche Umfänge, aber trotzdem, ich sag mal, in dem Trailrunning-Ultra-Bereich bewegen wir uns noch am unteren Minimum. Aber man muss auch sagen, haben wir es ja auch unterhalten, man probiert ja immer so rauszufinden, wie viel muss ich machen, um dem Körper mal Reiz zu geben? Und es hat bis jetzt mega gut funktioniert. Hat mir beim Wings for Life Run gesehen und bin da auch echt mega happy. Aber na klar, wenn es jetzt Richtung längere Distanzen geht, da muss auch nochmal eine Schippe oben drauf, das ist klar.
Aber es geht ja auch nicht von heute auf morgen und deswegen sind genau. Deine Pläne quasi auch mittel- bis langfristig.
Genau, deswegen ausgelegt. Ist es auch eher ein Plan von 2 bis 3 Jahren und damit wächst dann halt auch langsam das Training einfach mit, damit es auch nachhaltig ist und dass man noch lange Spaß dran hat auch.
Du verbringst aber nach wie vor, hattest du vorhin erzählt, auch viel Zeit auf der Straße, wenn ja. Du trainierst, ne?
Genau, ich trainiere also momentan noch echt viel auf der Straße, auch eigentlich bis jetzt fast nur, einfach weil wir auch der Meinung sind, erstmal eine solide Grundlage, auch so im knapp unterm Schwellenbereich, also dieses klassische Sub-Threshold-Training, bringt ja auch echt viel einfach auf den Trails, ich sag mal, wenn der Motor einfach schon mal da ist. Und jetzt Hinblick auf die ersten Trailrennen, da kommen dann halt so kleine spezifische Einheiten mit rein. Das heißt mal Bergintervalle am Trail oder dann jetzt auch mal Downhill-Intervalle. Also so Sachen jetzt fügen wir quasi nach und nach so die Spezifik für den Trail mit ein. Mhm. Und da dann auch immer so schauen, okay, was funktioniert, wo spricht mein Körper gut drauf an, wo nicht. Und dann bauen wir uns quasi so ein Baukastensystem, dass wir dann wirklich im nächsten Jahr wissen, okay, das funktioniert, also machen wir die Einheit und so weiter und so fort.
Und jetzt, bevor du dann dieses Jahr in deine Trail-Saison quasi startest, geht es erstmal noch nach St. Moritz.
Ja,
da leuchten
wir schon. Ja.
Obwohl, ja, du meintest ja, du warst schon mal da war es noch ein bisschen zu kalt, das Problem.
Na, also, nee, also jetzt wird es noch relativ frisch sein. Ich war schon mal da, hab dann dort auch, also es ist ja so ein kleines Läufer-Mekka da, ist echt traumhaft schön auch. Ja, habe dann dort auch ein paar Leute kennengelernt, mich echt ganz gut angefreundet mit Johannes Motschmann und der hatte mich dann jetzt letztens gefragt, hey, wie sieht's aus, hast du Lust nochmal mitzukommen? Ich so, ja, let's go. Und genau, jetzt geht's nochmal 4 Wochen nach St. Moritz.
Was hast du dort für spezifische Ziele? Hast du dir irgendwas vorgenommen?
Also das ist jetzt für St. Moritz dann auch schon mal gut Zeit auf den Trails verbringen, weil ich werde dann auch quasi aus dem Trainingslager einmal nach Garmisch fahren zum Zugspitztrail, wo ich quasi in die Golden Trail Series einsteige. Von daher, ja, zum Beispiel habe mir jetzt auch gestern noch das erste Mal Stöcke bestellt. Das heißt, auch mal trainieren mit Stöcke. Also so Sachen kommen rein und dann halt, ja, auch nochmal ordentlich an der Grundlage, Grundpace, Subthreshold und sowas arbeiten. Mhm. Also es wird so ein Mix sein aus, ja, dem klassischen, ich sag mal, man kann es fast sagen, so Marathon-Training und dann halt mit Trail. Gemischt. Das wird so.
Und Marathon hast du aber auch noch nicht ganz aus den Plänen
gestrichen.
Nee,
also Marathon schlägt auch immer noch mein Herz dafür. Das habe ich auch so mit Sebastian gesagt, so, ey, denkst du, es geht, dass wir beides machen? Und er so, ja klar, warum denn nicht? Man sieht es ja auch zum Beispiel an Laura Hottenrohr, dass es echt gut vereinbar ist. Und genau, deswegen verfolge ich da auch immer, ich habe immer noch meinen Traum, irgendwie mal so im Bereich so 2:16 rumzulaufen. Dieses Jahr vielleicht erstmal unter 2:20, das ist mal der nächste Step. Nach Valencia zum Marathon, um dort nochmal einen schnellen Marathon auf der Straße zu laufen.
Na, das ist dann auch der letzte.
Das ist dann auch schon ziemlich der letzte im Jahr. Ja, ist ja auch ganz nett, ich sag mal hier aus dem Winter entfliehen, nochmal ein bisschen ins Warme. Genau.
Cool. Was, du meintest gerade schon, dass du auf dem Trail so ein bisschen weniger Druck verspürst, dass man jetzt nicht, also diese Kunden entscheiden es dann in einem langen Trailrun vielleicht doch nicht.
Ja.
Was ist es noch so, dass du gemerkt hast, okay, es ist der Trail und nicht?
Also du racest ein bisschen mehr. Also eigentlich war das für mich echt so dieses Loslösen von den sturen Zeiten, weil also zum Beispiel auf der Bahn ganz klassisch, da guckst du halt alle 400 Meter auf die Uhr, bin ich eine halbe Sekunde zu schnell oder zu langsam, was ja schon mal dann im Endeffekt viel ausmachen kann. Aber mich reizt auch total das Ganze außenrum. Also wie du sagst, im Trailrunning gewinnt nicht oder auch im Ultrabereich nicht unbedingt der auf dem Papier der schnellste ist, weil da gehört halt noch die Verpflegung dazu. Hast du die richtige Ausrüstung gewählt, das richtige Schuhwerk? Ja, also da zählt noch so viel mehr dazu, was mich auch an dem ganzen Thema einfach reizt, sich damit zu beschäftigen. Und das ist so ein bisschen der Mix aus der reinen Performance mit dem ganzen anderen, was für mich so der totale Reiz am Trailrunning ausmacht.
Wie kommst du mit der Verpflegung zurecht, die ja auf den langen Distanzen auch?
Ich muss sagen, erstaunlich gut. Das ist zum Beispiel auch was wir im Training jetzt peu à peu gesteigert haben. Also den Körper einfach mal dran gewöhnt, mehr aufzunehmen, auch während dem Training, weil es ist schon so auf dem Trailrunning, wenn du halt einfach mehr oben reinschüttest, ist die Wahrscheinlichkeit, damit du weiterkommst, halt wesentlich höher. Von daher klappt es mittlerweile schon ziemlich gut. Also ich bin immer so bei so um die 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Schauen wir mal, dass wir das vielleicht noch Richtung die 100 bekommen. Aber ansonsten läuft es ganz gut. Bis auf das Carboloading davor, da hatten wir auch vorhin schon mal darüber gequatscht. Das ist noch so ein bisschen was echt, ja, ich sag mal, unangenehm ist und nicht so Spaß macht, aber da muss man da mal durch, weil es schon absolut der Gamechanger ist.
Du meintest da, das ist dann so viel, dass das Essen doch kein
Spaß macht. Das ist dann echt so viel, dass das Essen dann keinen Spaß mehr macht. Und ich sag mal so, ab 4 Uhr nachmittags denkst du, ja, eigentlich steht es mir jetzt schon bis zum Hals, aber du weißt, du musst halt noch ein bisschen rein und dann, ja, es ist halt dann manchmal wie so ein Training, du arbeitest dann halt einfach ab und dann ist es gut.
Aber es ist ja auch nicht nur, also es gibt ja die klassische Pasta-Party dann auch zum Beispiel vom Marathon, aber es ist ja nicht unbedingt nur das letzte Abendessen vom Training.
Nein, bei mir hat das zum Beispiel vor Wings for Life 2 Tage vorher angefangen und ich hatte die klare Vorgabe bekommen, du musst 9 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht zu dir nehmen über den Tag. Also das waren dann bei mir ungefähr so 580 Gramm Kohlenhydrate über den Tag. Und dann fängt es halt an, du machst dir dann schon mal eigentlich einen Tag vorher Gedanken, okay, schreibst dir mal so grob auf, was muss ich denn essen, um da hinzukommen. Und dann stellst du relativ schnell fest, dass du mit dem, was so klassisch diese Nudelparty, bist du da bei weitem nicht. Also das ist dann vielleicht ein Viertel von dem, was du oder noch nicht mal über den Tag essen musst. Und dann merkst du auch, okay, über nur feste Nahrung ist es eigentlich unmöglich reinzuholen. Von daher dann mixt man sich mal hier noch ein Kohlenhydratgetränk an, was man über den Tag dann trinkt. Aber das sind auch so Learnings, die wir gemacht haben oder die ich auch mache, wo man halt jetzt einfach sich bei jedem Rennen aufschreibt, das hat funktioniert, das nicht. Und dann weiß man immer beim nächsten Rennen, okay, so wird es gemacht.
Die Pizza, die es dann hinterher gab, hat dann auf jeden Fall wieder ein bisschen besser
geschmeckt. Die Pizza, die es hinterher als das, was man gab, die hat es dann schon mal ein bisschen gut geschmeckt. Aber auch so, ja, da war dann zum Glück auch schon mal ein paar Stunden zwischen Rennen und Abendessen dann vergangen, weil, also so direkt nach dem Rennen, dann stehst du ja auch schon echt und da kannst du sagen, oh, es geht gar nichts mehr rein. Süß auf keinen Fall. Von daher ist so eine herzhafte Pizza auch gut, obwohl es danach noch ein leckeres Eis gab.
Sehr gut. Genau, und jetzt in die Zukunft gerichtet, wissen wir schon so ungefähr, was du vorhast. Auf jeden Fall am Ende irgendwo steht UTMB Western States.
Ja.
Du hattest heute auch noch erzählt, dass du dich jetzt erstmal in deinem Training, in deinem Wohnen hier in Deutschland vielleicht ein bisschen oder ja genau hier in der, wo du jetzt bist, nochmal ein bisschen verändern möchtest.
Ja, genau, also das hat eigentlich damit zu tun, was ich vorhin gesagt hatte, dass eigentlich Trailrunning, du musst halt Zeit auf den Trails verbringen. Ich habe hier zwar schon so die eine oder andere Möglichkeit, aber das ist halt nicht, sag ich mal, mit den alpinen Trails vergleichbar, die dann auch in den Rennen kommen. Von daher hatte ich schon so überlegt, okay, der nächste Step jetzt war ich erstmal von Amerika hier angekommen, wieder gut trainiert und jetzt ist so der nächste Step, okay, wo habe ich vielleicht auch eine Trainingsgruppe, mit der ich leistungsorientiert Trailrunning zusammen machen kann und wo habe ich auch die örtlichen und Gegebenheiten wie Trails, Berge, sonst was, einfach um ein noch besseres Trainingssetup zu bekommen und da werde ich mir jetzt mal vielleicht Innsbruck anschauen, was ja so ein bisschen das Mekka bei uns hier ist, so vom Trailrunning. Genau, also so ein bisschen der Voralpenraum mal so abklappern, was da vielleicht so die nächste Station sein könnte, wo ich mich dann hinorientiere.
Und wie würdest du dir deine Trainingsgruppe am ehesten aufbauen? Ist das dann eher so, okay, du fährst hin und man kennt genug Leute? Du hattest ja auch in St. Moritz gesagt, dass du da irgendwie schon...
Genau, also
die Kontakte so
ich hatte auch jetzt schon Kontakt mit Leuten, die in Innsbruck eben jetzt schon wohnen. Also das heißt, und ich sag mal, die Läufer sind ja alle so unkompliziert, dass man da relativ schnell ins Gespräch kommt oder auch, ich denke auch, oder ich erhoffe es mir einfach auch, dass die Leute dann offen sind und sagen, okay, ja, hier sind wir können gern zusammen trainieren. Und ich sag mal, wenn man dann mal auch in diesen Leistungsbereich kommt, auf einmal wird die Bubble dann doch wieder sehr klein und man kennt sich dann doch und vielleicht kennt man sich auch erstmal nur über Social Media, aber dann, wenn man sich mal trifft, dann sagt man, ah ja, ich kenne dich doch und dann ist eigentlich so relativ fix so die Hemmung gebrochen und das erhoffe ich mir so ein bisschen, wenn ich mir das da unten mal angucke.
Die Trailrunning-Community, ja, ist ja auch ein...
Ja, genau, es sind auch alles so nette Menschen, von daher glaube ich schon, dass das ganz, ganz cool wäre da unten und das mich auch nochmal ein bisschen nach vorne pusht dann auf den Trails.
Ja, sehr gut. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg für die kommende Saison.
Ja, vielen Dank.
Und sind gespannt, was da dann in nächster Zeit noch so kommt. Du hast auf jeden Fall richtig Bock.
Ja, ich habe richtig Bock,
genau. Jetzt erstmal auf St. Moritz und dann schaust du auch nochmal in Hamburg vorbei.
Genau, Hamburg schaust du auch mal vorbei. Mhm. Genau, nochmal einen Halbmarathon machen. So zwischendurch nochmal so ein bisschen was auf die Straße.
Ohne Höhenmeter.
Ohne Höhenmeter nochmal was Flaches, genau.
Bevor es dann so richtig auf die Trails geht. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Und genau.
Ja, vielen Dank auch nochmal an dich für das nette Gespräch. Dankeschön. Hat mich gefreut.
Sehr gerne.
Ja, da können wir also gespannt sein, wie es weitergeht. Wir hoffen, die heutige Podcast-Folge hat euch Spaß gemacht und vielleicht auch ein bisschen Lust drauf gemacht, dann die Geschichte im Heft zu lesen. Da gibt es dann eben auch die ganzen Bilder des Tages. Eventuell habe ich sie schon gesehen und kann sagen, lohnt sich. Guckt mal rein. Es lohnt sich natürlich außerdem auch, unseren Podcast zu abonnieren. Dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Und in der nächsten Folge feiern wir auch schon wieder Jubiläum. In 2 Wochen steht nämlich die 150. Folge an. Und wenn ihr wissen wollt, was wir uns zu diesem Jubiläum ausgedacht haben, dann hört doch einfach nächstes Mal wieder rein. Wir freuen uns und sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge.